Willkommen, lieber Maxim Mankewitsch, beim zweiten Lebensfreude Online-Kongress, deinem Kraftpaket für das neue Jahr. Voll schön, dass du da bist.
Liebe Sabine, wunderschön, bei dir zu sein. Guten Tag, Mittag oder Abend, je nachdem, wann die Zuschauer das sehen.
Ja, lieber Maxim, du bist Experte für Erfolgswissen, du coachst Unternehmer, du warst bei Gedankentanken. Vielleicht magst du uns ein bisschen mehr über dich erzählen, was du so machst, was dich auszeichnet und wofür du brennst.
Vor allem bin ich eins und das ist Mensch und habe sehr, sehr viele Höhen und Tiefen in diesem Leben hinter mir und weiß wirklich aus der Erfahrung zu sprechen, was es bedeutet, in die Tiefe, aber auch in die Breite des Lebens zu gehen. Und das bedeutet, Breite ist das Erfolgswissen und Tiefe ist das spirituelle Bewusstsein. Und ich bin der Meinung, wir brauchen beide Welten, denn wenn nur einer sein Leben lang Gas gibt, um Karriere zu machen, dann ist er auf einer Schnellstraße namens Autobahn, aber Erfolg ist ein relativ schmaler Weg. Und wir brauchen auch die tiefen Dimensionen, und das ist das spirituelle Bewusstsein. Und das heißt, wenn du so möchtest, Sokrates wurde vor 2300 Jahren auf den Straßen von Athen gefragt, Sokrates, was machst du? Und die einzige Antwort, die er gegeben hat, war Philo Sophia und bedeutet zu Deutsch so viel wie ich liebe Weisheit. Ich würde mich als einen Suchenden bezeichnen, der diese Köpfe, die im Hintergrund zu sehen sind, das sind Universalgenies oder nicht alle, aber die meisten von denen, von Archimedes, Goethe, Dalí, Tesla, Sokrates ist auch da hinten, Einstein, Humboldt, C.G. Jung, Pablo Picasso und hier besonders über mir, das ist der mit dem Hut, das ist Leonardo da Vinci, das ist so ein geistiger Mentor von mir. Und ich habe mir die Frage gestellt, was würde da Vinci, der als das größte Genie aller Zeiten gilt, in unserer heutigen Zeit tun, im Jahr 2022? Und die Antwort, die ich gefunden habe, ist, er würde mit Sicherheit sich aufs Wissen fokussieren, weil wir leben in einer Zeit von Technologien, von Informationen und er würde wahrscheinlich das Wissen zu unterschiedlichen Lebensbereichen zusammenbündeln. Das ist das, was wir mit meinem Team tagtäglich tun. Wir sammeln weltweit das beste Erfolgswissen zum Thema Gesundheit, Beruf, Beziehung und Spiritualität zu diesen vier Lebensbereichen und bringen das leicht verständlich an den Mann, an die Frau. Und das mittlerweile seit 7, 8 Jahren und gehen mit unserer Community auf fast 600.000 Menschen zu über Facebook, YouTube, Instagram und so weiter.
Ja gut, viele Menschen sind ja businessmäßig ganz vorne dabei, aber du kommst ja auch sehr geerdet daher, ne? Aber die wenigsten oder ganz viele nehmen eben nicht diesen spirituellen Aspekt mit rein. Wie verbindest du das miteinander? Wie funktioniert das? Ich habe auch vorhin im Vorgespräch hast du geguckt, du musst mal astrologisch gucken, jetzt wo unser Kongress läuft, was da gerade dran ist. Das finde ich ja so spannend, wenn man das mit diesen Aspekten, diese Ganzheitlichkeit mit reinnimmt.
Super schöne Frage, Sabine. Vielen Dank, dass du es bemerkst. Also ich sag mal so, wenn du dein Glück von vergänglichen Dingen abhängig machst, dann wird dein Glück vergänglich sein. Und wenn du liebst, was du tagtäglich tust, musst du niemanden mit dem beeindrucken, was du hast. Und ich glaube generell, Besitz macht nicht unbedingt glücklich, weil erst bist du unglücklich, weil du es noch nicht hast. Und danach bist du glücklich, weil du es Angst hast, wieder aus den Händen zu verlieren. Fazit, ich kann mein Leben lang auf der Suche nach diesem magischen Schalter sein, in der Hoffnung, dass ich dann irgendwann mehr Geld, mehr Karriere, größeres Auto, größeres Haus, bessere Beziehung. Aber wenn ich nicht verstanden habe, dass das Glück in dir beginnt, ja, Goethe sagte, man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen. Ja, jeder kennt den Spruch, es gibt keinen Weg zum Glücklichsein, Glücklichsein ist der Weg. Das heißt, das, was jetzt gerade stattfindet in deinem Leben, wenn du den jetzigen Moment nicht wirklich als solchen wahrnimmst, Einstein sagte, es gibt nur zwei Wege, dein Leben zu leben, entweder nichts ist ein Wunder oder alles ist ein Wunder, dann wirst du dein Leben lang auf der Suche sein nach diesem magischen Schalter in der Hoffnung, dass du den irgendwann umlegst und dann bist du glücklich. Aber diesen Schalter gibt's nicht. Schon Jim Carrey, der Schauspieler aus Hollywood, der im Wohnwagen als Kanadier in die Vereinigten Staaten kam, ganz, ganz bescheidene finanzielle Mittel und dann zum Weltstar wurde und irgendwann seinen ersten Check über 10 Millionen US-Dollar erhielt, sagte, nachdem er diesen erfolgreichen Weg gemeistert hat, sagte er, ich wünschte, jeder Mensch würde eines Tages reich und berühmt werden, um zu merken, dass es doch nicht die Antwort ist. Das ist, um deine Frage zu beantworten, weil du sagtest, Maxim, du wirkst geerdet. Das ist genau diese Erfahrung. Ja, ich bin den Weg praktisch gegangen. Ich komme aus der bittersten Armut aus dem Ausland, aus Sibirien, aufgewachsen auf der Halbinsel Krim am Schwarzen Meer und kam dann mit 12 nach Deutschland. Und für mich war das ein Land voller Möglichkeiten. Und ich weiß, was es bedeutet, in der Ukraine in einem Rattenloch aufzuwachsen. Ich weiß, was es bedeutet, im deutschsprachigen Raum so viel Geld zu verdienen in einem Monat, wofür andere Menschen 4, 5 Jahre brauchen. Und zu merken, das sind einfach nur irgendwelche Zahlen auf dem Monitor, die kommen und gehen, aber die sind nicht gekoppelt an mein Glück. Und das heißt, offenbar muss jeder Mensch diesen Weg praktisch gehen, dass er sich verliert in der Welt des Konsums oder Welt des Materialistischen oder Ähnliches. Aber ich glaube, eine ältere Seele erinnert sich einfach früher und leichter und schneller an das, worum es im Leben wirklich geht. Und ich habe mit sehr vielen spirituellen, sehr weisen Menschen zusammenarbeiten dürfen, auch mit sehr viel erfolgreichen Menschen, die wirklich auch im weltlichen Sinne erfolgreich sind. Und das ist, wenn du so möchtest, bin ich das Produkt meines Bewusstseins in diesem Leben, Produkt der Lehren von diesen klugen Menschen und das Produkt meiner zahlreichen Vorleben, die im Unterbewusstsein gespeichert sind aus den vielen Jahrhunderten zuvor. Fertig.
Und hattest du dann auch Mentoren, die dir geholfen haben auf dem
Weg? Oh, einige, zahlreiche, tatsächlich, ja. Kein Mensch ist in der Lage, auch nur eine Sache alleine zu vollbringen. Ich habe hier eine Computermaus liegen. Das Öl wurde wahrscheinlich im arabischen Raum gewonnen. Produziert wurde es wahrscheinlich irgendwo in Taiwan oder China und in Europa wird es verkauft, ja. So, also wir leben in einer hochkomplexen Zeit. Wir leben in einer hochkomplexen Welt, wo alles miteinander verzahnt ist. Und das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, ich, Maxim Mankiewicz, der größte Blablub, dann könnte ich ja gar nichts, weil meine ganze Arbeit hängt davon ab, ob Menschen das mögen oder nicht, ob Menschen sich damit zurechtkommen, in Resonanz gehen oder nicht. Genau das Gleiche bei uns beiden. Wir sind jetzt gerade hier, wir wären komplett aufgeschmissen, wenn es keine Seele sehen wollen würde. Und Fazit, je früher wir unser Herz aufmachen, weil der Ego-Verstand, der will immer Trennung, der will immer sich vergleichen, der will sich immer abgrenzen, du bist anders als ich bin besser, du bist so und so, sondern verstehen, dass jede einzelne Ameise, jedes einzelne Individuum, jede Seele auf dieser Erde, selbst wenn sie mich in diesem Moment triggern mag, warum auch immer, ist ein Teil von mir. Und spirituelle Menschen, die erkannt haben, dass alles miteinander verbunden ist, gehen einen ganz anderen Weg als solche, die ihr Leben lang nur jagen nach größer, schneller, weiter und mehr.
Habe ich jetzt mal noch eine persönliche Frage an dich. Wie beginnst du denn deinen Tag?
Mhm. Ich muss sagen, früher hatte ich eine ganz klare Morgenroutine. Heute würde ich das gar nicht mehr als Morgenroutine bezeichnen, sondern eine intuitive Routine. Also es gibt bestimmte Dinge, die tue ich heute nach wie vor oder tue sie nicht, wie noch vor Jahren, als ich eine strenge Erfolgsroutine hatte und so hat es zu sein. Das heißt, ich frühstücke grundsätzlich nie vor 13, 14 Uhr. Das englische Wort Breakfast kommt ja nicht umsonst, von Fasten brechen. Ja, und wenn wir schon in der Nacht die längste Zeit des Tages hinter uns haben, wo wir nichts gegessen haben, warum dann nicht nochmal 5, 6, 7, 8 Stunden dranhängen und dem Körper diese wohltuende Regeneration in Form von diesem intermittierenden Fasten geben? Das heißt, ich esse immer innerhalb von 6 Stunden, die anderen 18 Stunden von dem ganzen 24-Stunden-Tag lasse ich dem Körper frei, damit er Entschlacken entgiften kann. Ich habe immer meine Thermoskanne, ich lege immer wieder da Heilsteine rein, Ingwer, Zitronen, Weizengras, Gerstengras, solche Geschichten, Nahrungsergänzungsmittel. Ich arbeite sehr häufig mit Sanduhren, also ich versuche Internet komplett zu meiden bis 12 Uhr mittags. Das heißt, ich habe auf meinem Schreibtisch immer verschiedene Sanduhren, 5, 10, 15 und 30 Minuten. Und das heißt, dann habe ich diese optische Vision dafür, dass Lebenszeit tickt.
Das ist ja sehr außergewöhnlich.
Ja, also ich meine, einfach kann jeder. Ich habe Kopfhörer, wenn ich produktiv arbeite, da läuft der Alpha-Waves-Musik. Das heißt, mein Unterbewusstsein öffnet stärker und ich bin fokussiert, entspannter. Ich habe eine Arbeitsbrille beim Arbeiten. So, und das heißt, die erste Mahlzeit gegen 13, 14 Uhr. Ich habe ein Trampolin direkt bei mir in meinem Homeoffice um die Ecke. Das heißt, ich gehe da drauf, um das Lymphsystem zu aktivieren, weil die ganzen Giftstoffe, die können nicht von alleine raus, wenn wir nicht über Atemtechniken oder Lymphsystem, zum Beispiel über das Trampolin, dieses senkrechte hoch und runter innerhalb der kürzesten Zeit, sorgt dafür, dass die ganzen Giftstoffe, die von der Nacht im Körper sich angesammelt haben, rauskommen können. Weil das giftigste Blut, was die Forscher gemessen haben, ist immer meistens zwischen 3 Uhr und 12 Uhr mittags, weil wir dort die ganze Nacht liegen und ohne Bewegung sammeln sich viel mehr Giftstoffe im Körper ab.
Genau. Das mit der Sanduhr und der Brille würde ich jetzt schon noch mal gern genauer wissen, was es damit auf sich hat.
Na klar, also ich habe 4 verschiedene Sanduhren. Das heißt, ich arbeite sehr, sehr häufig in 30 oder 60 Minuten Blöcken. Und das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt mit einem neuen Block beginne, dann habe ich diese Sanduhr laufen und dann weiß ich plus minus, okay, was ist jetzt mein Ziel innerhalb der nächsten 30 oder 60 Minuten? Das ist jetzt eine 60er. Und dann habe ich jedes Mal eine optische, visuelle Erinnerung daran, Weil wie häufig verlieren wir uns in irgendwelchen, hier eine Assoziation und da, und sehr häufig sitzen Menschen dann und haben dann 23 Registerkarten offen im Internet und wissen gar nicht mehr am Anfang, was die wollten. Und das passiert mir genauso als Kenner, weil ich auch wie Da Vinci quasi alles aufsammle. Ich habe auf meinem PC über 50 verschiedene Dateien zu allen Lebensbereichen. Und das heißt, egal wo ich hingucke, ich sehe überall nur Informationen, die ich alle am liebsten aufschreiben würde, aufnehmen würde. Und genau damit das nicht passiert, weil sonst bist du überall von einem Blümchen zum nächsten, bringt mich die Sanduhr der Vergänglichkeit des Lebens wieder. Weil wenn wir, stell dir mal vor, Sabine, wir hätten eine gewaltig große Sanduhr in unserem Leben und wir würden alle bezüglich unserer verbleibenden Lebenszeit auf so eine Sanduhr starren und die wäre konstant fix. Wie viele von uns würden dann noch irgendeinen Film zum vierten, fünften Mal sich angucken oder mit irgendwelchen Menschen Zeit verbringen, da wo du vorher schon weißt, das sind Energievampire. Also wir wären sehr, sehr viel achtsamer. Und das ist in meinem Fall, ich habe diese Sanduhr, die dann alle 30 bis 60 Minuten abläuft. Dann stelle ich die 5 Minuten Sanduhr hin und wichtig, in den Pausen defokussieren. Das heißt, beim Lernen oder beim Wissen aufnehmen oder beim Runterschreiben, je nachdem, womit ich gerade beschäftigt bin, da ist es Fokus, Aufmerksamkeit auf den Punkt. In den Pausen ganz wichtig defokussieren, also das heißt zerstreuen, hüpfen, Fenster aufmachen, paar Liegestütze machen, den Müll rausbringen, einmal um den Block laufen, Pipi machen, ein stilles Wasser trinken, sowas in der Art. Also das heißt bewusst raus und das heißt, dann läuft die 5 Minuten Sanduhr ab, ist dann durch und dann drehe ich dann wieder die 30er oder 60er und gehe in meinen zweiten produktiven Arbeitsblock rein. Und so bin ich dann innerhalb von 4,5 Stunden meistens viel produktiver als viele Menschen innerhalb von 2-3 Tagen, weil ich dann sehr auf dem Punkt arbeite.
Genial. Also das war jetzt auch für mich ein sehr guter Tipp. Mir geht es nämlich auch so wie dir. Mit 1000 Reitern, Fenstern, Themen. Und da alles auch so spannend ist und so viel Spaß macht, ist es manchmal schwierig, wirklich den Fokus zu halten auf eine Sache und es auch auszuhalten, sich nur auf das eine zu konzentrieren. Vielleicht geht es dir auch so mit zunehmenden medialen Möglichkeiten auch. Ne? Jetzt gibt es ja auch Telegram, jetzt haben wir alle WhatsApp oder auch nicht mehr die E-Mails, dann Facebook Messenger, es ploppt überall irgendwas auf. Ja. Und was bedienst du zuerst? Das geht tatsächlich nur mit so einer Disziplin, wie du das machst mit den Uhren.
Und ich habe kein WLAN an. Also, und ich habe mein Haus gekauft. Vielen Dank, dass du es ansprichst. Und ich habe mir bewusst meinen Arbeitskeller unten platziert im Haus. Ja, ich habe hier Bilder von Da Vinci und Genies. So, und fertig. Ich habe hier meine Leinwände, ich habe meine Kameras hier stehen, mein riesengroßes 2-Meter-Whiteboard, wo ich die wichtigsten Jahresziele aufschreibe und fertig. Und das ist, du kannst mich auch nicht anrufen in meinem Homeoffice im Keller und ich habe kein WLAN und dann kann ich auch produktiv vorankommen ohne Netz vormittags hier.
Ja. Ah, ich dachte schon, du hättest nur WLAN im Keller, da wo du arbeitest. Und wenn du
dann nee, umgekehrt. Umgekehrt. Im Keller habe ich dann bewusst kein WLAN, nichts. Also okay. Ich schalte kein WLAN dann auch ein und kommst mit Telefon, kannst mich auch nicht erreichen, auch nicht per SMS. Das ist die also Freiheit,
es gibt solche Einblicke total wertvoll. Dann ja auch wie wir es ja auch schon hatten. Ne? Manchmal braucht es einfach Mentoren, die einem Impulse geben, die kriegst du sonst von niemand. Und genau darum geht es ja jetzt auch als nächstes bei uns im Interview. Die Magie, die Techniken für jeden Tag, die dein Leben positiv verändern. Lieber Maxim, ich bin ganz gespannt, von dir mehr darüber zu erfahren.
Na klar, also es gibt ja 4 Lebensbereiche. Im Bereich Gesundheit, das heißt Geheimnisse der 100-Jährigen, wie jeder Mensch mit voller Lebensenergie das maximale hohe Alter erreichen kann. Dann gibt es Lebensbereich Nummer 2, da geht es um Thema Berufung finden, Seelenaufgabe finden und damit auch gutes Geld verdienen, vielleicht ein eigenes Business starten oder über Social Media. Das ist ein ganz anderer Bereich. Lebensbereich Nummer 3, das ist Beziehung, Partnerschaft. Und Lebensbereich Nummer 4, das ist Seele. Das ist das Verständnis darüber, warum wir hier auf die Erde hierher kommen. Also ich liebe diese ganzen Tools, ich sammle sie mein Leben lang. Wir haben mittlerweile über 23 Kurse in der Genieakademie und ich bin für jede deine Frage bereit. Also wenn du mir sagst, Maxim, bitte zu diesem Lebensbereich, dann können wir loslegen. Komplett frei.
Also ich würde gerne das chronologisch machen von 1 bis 4 und gerne zu jedem Bereich etwas von dir erfahren.
Okay, super gut. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem, was ich auch Menschen in meinem Buch empfehle, was im März oder Anfang März 2022 rauskommt. Das ist mein allererstes Buch. Ich schreibe seit 20 Jahren daran. Das heißt Soul Master. Und in dem Buch empfehle ich ganz bewusst, die Seele nach vorne zu platzieren von den ganzen Lebensbereichen, weil sehr, sehr häufig machen es die Menschen erst am Ende ihres Lebens oder wenn sie im fortgeschrittenen Alter sind oder wenn sie eine Diagnose bekommen vom Arzt, die sehr unschön ist, dann plötzlich beschäftigen sich die Menschen mental mit ihrem Ableben, aber vorher meistens nicht. Oder nach meine Einladung ist, meine Einladung ist, um sich nicht in diesem Welt von Dschungel, von diesen ganzen Zufilisationen, von diesen Informationen zu verlieren, dich von Anfang an mit der wesentlichen Frage zu beschäftigen, warum bist du wirklich hier? Was ist die heilige Mission deiner Seele? Warum bist du als Mensch auf diesem Erdball? Und ich habe im Laufe meines Lebens mittlerweile mit 200, 250 hellsichtigen, medialen Menschen gearbeitet, von Astrologen, Schamanen bis zu, also die wirklich Fähigkeiten haben, das kannst du dir rational nicht erklären, um zu verstehen, wie beschränkt mein Verstand eigentlich ist, oder in Worten von dem hier, Sir William Shakespeare, der dann sagte, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Schulweisheit zu sagen vermag. Und ich glaube, der erste Schritt ist überhaupt zu verstehen, dass es nichts wirklich Böses auf dieser Erde gibt, dass es nicht wirklich etwas gibt, was Schuld bedarf oder ähnliches. Also der Unwissende wird böse, der Weise versteht. Das ist, wenn einer jetzt in ein Opferbewusstsein reingeht und sagt, warum passiert das ausgerechnet jetzt? Oder wieso passiert das ausgerechnet mir? Dann guckt er die ganze Zeit durch so ein Nadelöhr und versucht irgendwie die Welt sich zu erklären und sieht immer nur ein kleines Fragment von dem gesamten Bild. Wenn du auf die Seelenperspektive gehst und auf dein aktuelles Dasein hier auf der Erde aus der Perspektive eines höheren Bewusstseins schaust, dann merkst du, du kannst gar nichts falsch machen. Weil bevor wir inkarnieren, ja, Chile con Carne, also ins Fleisch die Seele übergeht, oder Karneval, ne, Karne, Fleisch und Wale aus dem Spanischen gehen, das Fleisch bewegt sich. Bevor wir die Menschen ins Fleisch inkarnieren, macht sich jede Seele nach meinem Wissen ziemlich präzise eine Art Seelenplan. Und dieser steht vorher bereits fest. Und es gibt diesen übergeordneten Seelenplan und dann gibt es den untergeordneten freien Willen. Und das ist vergleichbar mit einer Metapher gesprochen. Du überlegst dir vorher, Sabine, ich möchte beispielsweise in Berlin zur Welt kommen und ich möchte im Laufe meines Lebens dann irgendwie nach Barcelona kommen. Das ist der übergeordnete Seelenplan. Das ist, was du dir vorgenommen hast an Tugenden, was du dir in diesem Leben umsetzen möchtest. Der untergeordnete freie Wille ist, ob du von Berlin nach Barcelona tatsächlich ankommst, in welchem Tempo, welche Route du nimmst, ob du über Rom fliegst, Warschau oder Amsterdam, ob du zu Fuß läufst oder gar nicht ankommst, das ist das, was dann tatsächlich auf der Erde passiert. Und letzten Endes geht es darum, dass du als Seele hierher kommst und möglichst vorurteilsfrei, weil wir gehen ja alle durch diesen Schleier des Vergessens, damit wir nicht die ganzen Vorurteile alles mitnehmen oder unsere schmerzvollen Erfahrungen. Stell dir mal vor, du bist im Vorleben geschlachtet worden oder ermordet worden, so dann hättest du panische Ängste. Wobei sehr häufig bleibt etwas aus den Vorleben immer wieder zurück. Das heißt, Menschen, die vielleicht Angst vor Wasser haben oder in der Dunkelheit, sehr, sehr häufig Anzeichen vom Vorleben. Bei mir zum Beispiel ist das hier die Halskehle, aber ich bin in dieses Vorleben mal gereist und habe gesehen, wie ich da festgebunden in einem Waldstück mit einem anderen Mann, der auch neben mir am Baum festgebunden war, genauso stand. Und dann haben wir da bestimmt einen halben Tag verbracht, gewartet, konnten nicht reden, hatten den Mund gestopft und dann kam jemand mit dem Pferd geritten, stieg aus, schnitt ihm die Kehle durch, schnitt mir die Kehle durch und da war das Leben zu Ende. Das heißt, ich weiß, heute bin ich immer noch hier ein bisschen sensibel, ja, wenn meine Partnerin mal in meinem Hals näher ist, aber ich weiß jetzt warum. Weil eine Wunde kann erst dann geheilt werden, wenn sie sichtbar wird. So, Fazit, wir nehmen uns viel zu ernst. Dabei kommen wir mit leeren Händen hierher und gehen wieder mit diesen gleichen leeren Händen und bilden uns ein, dazwischen irgendetwas zu besitzen. Und das heißt, bevor wir uns in diesem Dschungel, in diesem Welt von Informationen verlieren, würde ich jedem Einzelnen einfach mal wünschen, sich die Frage zu stellen, hey, warum bist du wirklich hier? Und ich glaube, der einzige Grund, warum wir wirklich auf die Erde kommen, ist, um zu lieben und Liebe zu erfahren. Sei es in Form von einer intimen Partnerschaft mit einem anderen Menschen, weil nirgendwo lernst du so viel dazu wie in einer intimen Partnerschaft. Sei es in Form von, dass du deiner Seelenaufgabe folgst und tagtäglich liebst, was du tust. Und nicht dein Leben lang irgendwie Geld hinterher jagst und sagst, oh, jetzt muss ich hier nochmal 50 Euro sparen und da kriege ich 200 Euro mehr Auftrag. Alles Blödsinn. Alles Illusion des Verstandes, der denkt irgendwie, ich kann da was verdienen und da was verlieren. Also ich erwische mich selbst immer wieder. Ich bin heute wohlhabend, ja, also ich muss heute nicht mehr arbeiten. Und natürlich, wenn du dann Geld auf dem Konto hast, was du vorher nicht hattest, und dann kommt noch das böse VV-Entgelt und dann kommen die alle mit Inflation frisst ja dein ganzes Geld auf, das sich dann auch irgendwann in diesen Strudel reinkomme und denke mir so, dafür, dass das Geld auf dem Konto liegt, darauf nochmal ein paar tausend Euro Zinsen im Jahr zahlen, ist ja schon echt hart. So, und dann beschäftige ich mich natürlich auch mit Finanzen, weil ich mir dazu auch viel Wissen angeeignet habe. Aber irgendwann kneife ich mich zwischendurch, wenn ich merke, ich bin zu sehr dann in dieser Welt, wo lege ich dann mein ganzes Geld an, dass ich dann merke, ey, aber das ist der gleiche Zeitpunkt, wo ich mit meiner Familie spielen könnte, mit meinem kleinen Sohn, der eineinhalb Jahre alt ist. Und diese Dinge kann ich dann nicht wahrnehmen, wenn ich dann in der Illusion von irgendwelchem Geld hinterher bin. Und das ist Fazit, worum geht es gerade in deinem Leben wirklich? Und Dalai Lama sagte, der Sinn des Lebens besteht darin, glücklich zu sein. Das heißt, wir wollen nicht unbedingt erfolgreich sein, sondern wir wollen glücklich sein. Und die Frage ist, warum sind so viele Menschen in diesem Konsumwahn? Warum sind so viele Menschen im Außen, indem sie irgendwelche Nahrungsbestandteile konsumieren, aber keinen Lebensmittel, die ihnen Lebensenergie geben? Warum sie die ganze Zeit Netflix-Junkies sind oder irgendwie Online-Shopping oder 70 von 100 Seiten sind pornografische Inhalte. Also warum sind so viele Menschen im Außen? Und die Antwort lautet, weil sie nicht auf ihrem Seelenpfad laufen. Und wenn ich nicht liebe, was ich tagtäglich tue, bin ich gezwungen, Ersatzbefriedigung zu suchen. Ja, der eine hat Online-Shopping, der andere hat Fußballwetten und. Aber eigentlich geht es nur darum, im Inneren das Gefühl zu haben, dass dein Leben nicht spurlos an dir vorbeigeht, sondern dass du das Gefühl hast, hey, ich liebe, was ich tue. Ich bin live, ich bin präsent. Menschen wiederum, die permanent aus einer Mücke Elefanten machen, die sich beklagen, die unzufrieden sind, die jammern. Sie erzeugen ja auch eine emotionale Schwingung, weil Menschen, die gar nichts mehr fühlen, und wenn es nur das Beklagen wenigstens wäre, die sind ja quasi klinisch tot. Ja, dass jeder kennt diesen Strich auf diesen Geräten, wenn ein Mensch beim Arzt liegt. Ja, da ist gar nichts mehr. Und das heißt, wenn Menschen schon nicht auf ihrem Seelenpfad sind, dann sind sie sehr, sehr häufig in der Vergangenheit und wühlen rum, um wenigstens sich kurzfristig lebendig zu fühlen. Ah, da habe ich so viel Schmerz gespürt. Aber im Grunde genommen sind sie nicht auf ihrer Meisterschaft, auf ihrem Weg. Und genau darum geht es auch in meinem nagelneuen ersten Buch, woran ich seit über 20 Jahren schreibe. Wow. Im Soul Master. Ich habe mich Jahre gewehrt, das zu früh zu schreiben, obwohl alle Kollegen, Verlage, alles kam zu und ich habe es nicht gespürt. Und erst im Jahr 2021 habe ich dann von oben die Eingebung bekommen, dieses Jahr ist es soweit, und habe dann angefangen zu schreiben, und März 2022 kommt es dann endlich raus. So, das ist Lebensbereich Seele. Also da geht es im Buch, ist nun mal 40-50% des Buches, geht es nur um Thema Seele. Aber dann gibt es auch weitere Lebensbereiche, wie zum Beispiel, wie finde ich denn raus, was meine Seelenaufgabe ist? Und jetzt sind wir in diesem zweiten Tortenstück. Ja, was ist denn deine Berufung? Was ist denn deine heilige Mission deiner Seele? Der Pablo Picasso, der steht da hinten, der sagte, also ich glaube aus eurer Perspektive der hier, der sagte, der Sinn des Lebens besteht darin, deine Gabe zu finden. Der Zweck des Lebens ist es, deine Gabe zu verschenken, also diese mit der Welt zu teilen. Und Mark Twain sagte, die beiden wichtigsten Tage im Leben eines Menschen sind der Tag seiner Geburt und der Tag, an dem er herausfindet, warum er auf diesem Erdball ist. Und da die meisten Menschen aber nicht wissen, warum sie hier sind, haben sie zwar irgendwelche Jobs, aber sie lieben nicht, was sie tun. Und jeder Einzelne könnte jetzt, der gerade dieses Gespräch hört, mal kurz nach innen gehen, eine Innenschau halten und dir ehrlich die Frage stellen, wenn du an deine aktuelle berufliche Situation denkst und wenn du eine Hausfrau aktuell bist oder ein junger Student bist oder ähnliches, dann gilt es auch als Beruf. Wie erfüllt, wie zufrieden spürst du in deinem Herzen, bist du von 1 gar nicht bis zu 10, ich liebe, was ich tue, eine ehrliche Selbsteinschätzung. Und dann weißt du relativ schnell schon, wo du gerade stehst. Es gibt Menschen darunter, die werden jetzt gerade sagen, bei mir ist es eine 2, eine 3, vielleicht eine 4. Es gibt Menschen, die werden sagen, was dazwischen. Die anderen wiederum vielleicht 8 oder 9. Und die Frage ist, wenn wir schon in so einer Zeit leben, wo wir wahnsinnig viele Möglichkeiten haben, wo du unfassbare Möglichkeiten hast, vom Wissen von anderen Menschen weltweit zu profitieren, ist ja alles auf Google, auf YouTube. Der reichste Mensch unserer Zeit, Elon Musk, der sagt, du brauchst heute keine Harvard oder Stanford, YouTube und Google alleine genügen, weil es ist alles online. Du brauchst nur die Bereitschaft, nur die meisten Menschen wissen gar nicht, was reizt sie denn, was fühlt sie denn, erfüllt sie denn in ihrem Herzen. Und weil sie es nicht wissen, sind sie die ganze Zeit halt im Konsum, in dieser Gesellschaft von Zuvilisation. Haben, 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 aber nicht ein einziges Mal in der tiefen Dimension des Seins. Und die Frage ist, wie findest du raus, was du wirklich liebst? Und da gibt es sehr, sehr viele Techniken. Wir haben dazu alleine einen ganzen Kurs, der heißt Berufung Master. Das ist ein Tagesseminar. Also da habe ich die besten Tools, die ich über, ich habe ja selbst bis 27, Sabine, keine Ahnung gehabt, was meine Passion ist, meine Leidenschaft. Ich war selbst BWL-Student, bin im Consulting gelandet und habe da erst gemerkt, wow, ja, das ist ja, ich war ein vollstudierter Vollidiot, der Diplomzeugnis hatte in der Hand, mit 2,3 abgeschlossen, aber ich hatte keine Ahnung vom Leben. Ja, und heute, 10 Jahre später, weiß ich, ah, okay, es gibt also das Erfolgswissen, was wir beim Staat nicht lernen. Weil der Staat ist nicht daran interessiert, dass du erfolgreich wirst oder glücklich, sondern dass du ein braver, angepasster Bürger bist. Und Menschen, die das erkannt haben, die haben realisiert, dass beim Staat, in der Ausbildung, im Studium, dort lernst du für die Sicherheit, aber erst in Seminaren, in Büchern, in Podcasts, in Coachings, dann lernst du für deine Freiheit. Wir haben selbst einen Podcast, der ist mittlerweile Top 5 Podcast in Deutschland, Österreich, Schweiz zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Der heißt Die Köpfe der Genies und da geht es auch um die Geschichten von diesen großen Meistern und von klugen Menschen unserer Zeit. Und jeder kriegt dort 3 bis 4 Folgen pro Woche. Also ist auch wahnsinnig viel Arbeit, was wir kostenfrei den Menschen zur Verfügung stellen. Die Köpfe der Genies. Deswegen auch die Köpfe, die da stehen hier. Genau. Also, wie kommt man zu der Lebensaufgabe, Lebensbereich Nummer 2? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich führe die ganze Zeit Monolog, aber du hast die Frage so gestellt, dass ich einfach die 4 Tortenstücke jetzt
habe. Ja, dem ist auch nicht viel zuzufügen. Ich will das dritte Tortenstück jetzt haben.
Stimmt, Gesundheit hatten wir noch gar nicht. Ach stimmt, von der Seele kamen wir zu Gesundheit. Sorry. Gut, deswegen, also, dann machen wir erst Berufung und dann gehen wir zur Gesundheit zurück. Geht ja alles Hand in Hand. Also, wie findest du raus, was deine Berufung ist? Machen wir mal 3 kleine knackige Tipps. Ich hole mal Flipchart.
Macht euch das auch so viel Spaß wie mir?
Genau, das Flipchart ist da und ihr könnt alles sehen. Super gut. Also, ich habe jetzt, sehe ich gerade nur noch den grünen Marker hier, aber grün ist eine positive Farbe, nehmen wir die. Also gut. Jeder könnte so eine Art Y-Chart auf ein Blatt Papier, am besten in Querformat eintragen. Könnt ihr das sehen, Sabine?
Ja.
Die Grafik ist zu sehen? Okay. Mhm. Und das heißt, hier unten ist die Zeit, Z, und hier oben ist das Glücksempfinden. Das heißt, und hier ist die Nulllinie. So, also je nachdem, wie alt derjenige gerade ist, trägt er hier ganz rechts seine Lebensalte ein. Ich bin gerade 36 Jahre jung. So, das heißt 36, hier wäre dann ungefähr 18 dazwischen, hier wären dann ungefähr 9, 10 Jahre alt und hier wäre ich dann entsprechend 27. So, das heißt hier 27, 18, 9 und hier ist quasi 100% happy, wie zufrieden bin ich im Leben und hier ist quasi entsprechend 0%. Und jetzt lautet die Aufgabe, in die Kindheit zu gehen und sich an die erste Erinnerung zu besinnen, die ins Bewusstsein kommt. Welche war das bei dir, Sabine?
Zum Thema Berufe?
Zum Thema die früheste Erinnerung, die du in deinem gesamten Leben hattest.
Oh, da kann ich mich tatsächlich nicht mehr dran erinnern. Bei der Berufung hätte ich es gewusst.
Okay, an was erinnerst du dich in deiner Kindheit als erstes?
Keine Ahnung.
Okay. Gibt es ein Ereignis unter 10 Jahren, was dir ins Bewusstsein kommt, wenn du jetzt an deine Kindheit denkst? Oder wie zufrieden, glücklich du dort warst oder was da passiert ist?
Ja, also ich wusste durchaus, ich bin nicht allein. Ich hatte auch nicht immer nur schöne Erinnerungen in der Kindheit, habe mich sehr allein gelassen gefühlt, wie vom anderen Stern.
Sehr gut.
Und ich hatte damals schon das Gefühl, ich bin nicht allein. Und ich kann mich an was erinnern, da war ich wirklich noch ganz jung. Da war ich sehr traurig, weil meine Eltern sehr streng waren und es kamen ganz viele Schmetterlinge in mein Dachfenster reingeflogen. Daran kann ich mich tatsächlich noch gut erinnern. Das war für mich das erste Zeichen, ja, der geistigen Welt.
Wow. Okay, dann pass auf. Wie alt warst du denn mit den Schmetterlingen und dieser Einsamkeitszeit?
Ungefähr, ja, zwischen 4 und 5.
Alright. Also dann wäre es bei dir in diesem Fall. Wie zufrieden warst du zu dieser Zeit? 0, gar nicht, 100 sehr.
Also echt schwer zu sagen, ne? Man macht sich ja da, macht man sich ja in dem Alter schon Gedanken, ob man zufrieden ist. Man
also ist einfach. Aus deiner heutigen Perspektive, wie zufrieden, glücklich warst du damals?
Middle.
Alright. Dann machen wir jetzt hier irgendwo hier.
Ja.
Und das ist, je nachdem, was derjenige subjektiv für sich selbst empfindet, wie zufrieden oder unzufrieden er war mit 5, 6, 7, 8, 9, 10, ergibt dann irgendwann solche unterschiedlichen X'e, und das heißt, die verbinden wir dann am Ende und haben dann so eine Art Grafik, die dann daraus sich ergibt. Und wichtig wäre jetzt, jetzt mache ich hier drüber, was sind die ganzen positiven Höhepunkte? Also alles, was über 50% drüber ist, das heißt diese. Was sind die ganzen Gemeinsamkeiten von diesen positiven Glücksempfinden-Momenten? Das heißt, warum habe ich mich denn in diesen Momenten besser gefühlt in meinem Leben oder am besten? Und dann versuche ich dort etwas abzuleiten. In meinem Fall wäre es zum Beispiel, ich war am glücklichsten immer dann, wenn ich selbst frei entscheiden konnte. Und das heißt, es waren zwei unterschiedliche Geschichten, zwei unterschiedliche Begebenheiten. Aber am glücklichsten war ich, wenn ich die Zügel in der Hand hatte und selbst Einfluss darauf hatte. Das weiß ich heute. Damals wusste ich es nicht. Damals hatten meine Eltern zum Beispiel, wenn wir zusammen gegessen haben in Berlin, dann haben die gesagt, oh Gott, du wirst es sehr, sehr schwer haben später im Beruf, weil ich mir nichts sagen ließ. So, und heute sage ich, recht hattet ihr, weil ich bin der geborene Unternehmer, der geborene Selbstständige, ja?
Super.
Nur das Problem ist, wenn du in einem Umfeld aufwächst von Menschen, die es nicht besser wissen, dann übertragen sie ihre begrenzten Glaubenssätze auf dich und dann bist du gezwungen, quasi in deren Fußstapfen zu treten, nur weil sie es nicht besser wissen. Nur Vorsicht, in den Händen einer unbewussten Person kann die beste Absicht pures Gift bedeuten. Und manchmal sind unsere giftigsten Menschen, obwohl sie es gar nicht so meinen, unsere Liebsten. Weil das Schlimmste am Verrat ist, dass er immer aus den eigenen Reihen kommt. Und manchmal nicht mal absichtlich, sondern unbeabsichtigt, weil unsere Eltern es sehr häufig nicht wussten, weil sie oft gepennt haben, weil sie oft andere Probleme hatten, Nachkriegszeit und so weiter. Und das heißt, es ist, falls jemand da draußen zuhört, zulauscht und sagt, meine Eltern waren alles andere als herausragende Verbündete, dann sage ich, hey, auf der Seelenebene alles richtig gemacht, weil du hast es dir in deinem Seelenplan genauso gewählt, dieses Aussehen, diesen Namen, diese Eltern, diese Umgebung. Und das heißt, jetzt heißt es einfach, aus diesem Opferdasein rauszugehen und dir die Frage zu stellen, was wollte ich auf der Seelenebene in diesen Momenten lernen? Das heißt, das gilt für die Unteren hier. Das heißt, was haben diese Unteren gemeinsam, also die Minusse in unserem Leben? Warum warst du meistens unglücklich oder unzufrieden im Laufe deines Lebens? Und jetzt könntest du anhand von deinem, wann warst du am glücklichsten und wann warst du am unglücklichsten in deinem gesamten Leben, von 0 bis zu deinem heutigen Lebensalter, entsprechend so eine kleine Analyse machen. So eine Grafik kann ruhig 30, 45, 60 Minuten dauern, nimmt dir mal Zeit. Und dann mal bewusst reflektieren, hey, was brauche ich denn eigentlich im Leben? Weil meine Erkenntnis ist, ein Maler muss malen, ein Musiker muss musizieren, ja, ein Schauspieler muss schauspielern, ein Architekt muss Gebäude bauen, wenn er zufrieden, wenn er glücklich, wenn er im Einklang mit sich selbst, mit seiner Seele leben möchte. Und wenn ich das nicht tue oder nicht zumindest zu 2/3 der Zeit tue, dann werde ich früher oder später dann Depressionen bekommen, Burnout, all dieses ganze Zeug, weil Depression kommt vom Wörtchen depressed, eine tiefe Erholung von der Rolle, die ich im Außen länger Zeit gespielt habe, eingenommen habe. Burnout, belegen die Zahlen, seit 2004 hat sich die Burnout-Quote ver-18-facht. Und das liegt ja nicht daran, dass die Menschen eine nach der nächsten durchbrennen, weil sie so viel arbeiten, sondern einfach, weil sie nicht im Einklang mit ihrer Seele ihren Weg bestreiten, weil sie nicht lieben, was sie tagtäglich tun. Ich sag, in den letzten 2 Jahren habe ich so gut wie gar keinen Urlaub gemacht, aber ich habe auch keinen einzigen Tag gearbeitet. Ja, es war einfach nur Freude. Es war Freude am kreativen Erschaffen. Und früher habe ich gearbeitet und habe ein gutes Gehalt bekommen als nach dem Studium als Student. Und dann irgendwann bin ich sogar im Hartz IV gestartet, weil ich gar keine Ahnung hatte, weil damals meine 2 Consulting-Jobs zu Ende gingen. Aber daraus konnte ich überhaupt zu dem Maxim kommen oder zu meinem Seelenplan, der vorgesehen war. Also manchmal heißt es auch, du musst wirklich loslassen, damit du 2 Händen frei hast, um etwas Neues zu greifen, ja. Weil wenn du fliegen willst, musst du loslassen, was dich nach unten zieht. Und viele Menschen streben so sehr diese Illusion der Sicherheit. Ja, wir wollen für alles eine Absicherung, eine Versicherung haben. Nur so ist das Leben nicht gemeint. Weil das Gegenteil von Vertrauen ist Kontrolle. Und das Gegenteil von Kontrolle ist Vertrauen oder auf der spirituellen Ebene das Urvertrauen, dass du wirklich geführt wirst. Aber das Urvertrauen bekommen wir zwar alle als Kinder und mit der Zeit dann verlieren wir uns in diesem Weltlichen, wir verlieren uns in diesen Jobs, wir verlieren uns in diesen ersten kleinen Dramen unseres Lebens und dann sind wir verängstigt und dann wollen wir für alles einen Plan B haben. Und was ist, wenn das nicht funktioniert? Ja gut, dann mache ich das. Aber so werde ich im Leben nie irgendetwas erreichen, weil wenn du 100% durch 2 teilst, dann sind es nur 50% energetisch. Durch 3, 33, 33, 33. Also wir brauchen dieses, sich der Aufgabe vollständig zu verschreiben. Und das ist das Urvertrauen. In Tibet, da laufen die Mönche nachts sehr häufig, indem sie nur auf die Sterne gucken. Und sie laufen nicht auf eine asphaltgerade Straße, sondern durch die höchsten Berge der Welt. Und ein falscher Schritt dort kann sofort das Leben bedeuten oder den Tod. Und so üben sie das Urvertrauen, indem sie einfach nachts den Sternenhimmel beobachten und durch Himalaya laufen. Und das ist das, was uns in der westlichen Welt sehr häufig fehlt. Wir wollen alles planen, wir wollen alles organisieren, wir wollen Konzentration. Doch Konzentration ist das Gegenteil von Aufmerksamkeit. Wenn du konzentriert bist, dann hast du ein Ziel und du sagst, ich will nur das und sonst nichts anderes. Wenn du aufmerksam bist, dann hast du eine indirekte Absicht. Du sagst, ich möchte ungefähr dieses Ziel, aber du überlässt dem Universum den Weg, wie du dahin kommst. Das heißt Konsequenz bei der Zielsetzung, das Was, aber Flexibilität bei der Zielerreichung, nämlich das Wie. Und solange wir aber nicht in unserem Urvertrauen sind, deswegen sage ich immer Spiritualität ganz nach vorne als Fundament, wird es immer schwierig im Leben, weil ich immer nur rationale Entscheidungen treffe und die zu kurzfristig zwar eine Erfüllung bringen, aber keine langfristige Freude im Herzen. Und das geht besser. Also gut, das ist jetzt eine kleine Rückschau von jedem Einzelnen. Eine zweite Technik, um zum Punkt zu kommen, eine schnelle wäre, bei welchen Diskussionen merkst du, dass du deine Meinung da ganz besonders intensiv verteidigst? Ja, also wenn ein Mensch mit jemand anderem in Diskussionen, in Gesprächen ist, bei welchen Diskussionen verteidigst du deine Meinung ganz besonders konsequent? Bei mir wäre das zum Beispiel Thema Spiritualität, ja. Also wenn jemand zu mir sagt, so, ja gut, es gibt nichts, das Schlimmste, was passieren kann, passiert, oder ja gut, dann bin ich tot, dann ist alles vorbei, so, dann merke ich, dann steige ich aus, ich streite mich dann nicht mehr, aber ich merke einfach, ist nicht mehr möglich, du kannst es nachempfinden als spiritueller Mensch, ne?
Ja, so. Total.
Genau. So, und dann weißt du, okay, dann ist das die spirituelle tiefste Wahrheit deiner Seele und deswegen bist du auch hier. Eine dritte schöne Möglichkeit ist, sehr, sehr häufig bekommen wir Prüfungen. Und die Prüfungen, die wir meistern im Leben, sind sehr, sehr häufig ein Hinweis darauf, was wir auch beruflich machen könnten, um anderen Menschen den Weg zu weisen. Zum Beispiel Vera Birkenbiel, eine sehr geniale, kluge Frau gewesen, auch spirituell, nur sie hat das häufig nicht gezeigt. Sie hatte Konflikte ohne Ende, sie hat die Menschen nicht verstanden und hat dann Konfliktmanagement entwickelt und Kommunikation, diese ganzen Tools. Ich war mein Leben lang, habe relativ dominante Eltern, musste ins Angestelltenverhältnis gehen, um noch stärker auszubrechen. Und heute zeige ich anderen Menschen, wie sie ihre Meisterschaft leben und zwar selbstbestimmt, frei sind, ihr eigenes Ding machen auf allen Ebenen, gesundheitlich, beruflich, in der Partnerschaft, emotional frei werden und nicht Sklaven von irgendwelchen Triggerspielchen hin und her. So, also das im groben Lebensbereich Beruf. Zum Thema Gesundheit vielleicht 3 knackige, spannende Tipps. Ich meide es zu trinken während der Mahlzeiten. Das heißt, dein aktuelles Lebensalter als Minuteneinheit nehmen. Das ist in meinem Fall 36 Minuten vor dem Essen und 36 Minuten nach dem Essen meide ich Flüssigkeitszufuhr, um nicht die Magensäure, die einen pH-Wert hat von ungefähr 1 bis 1,5, mit einem Wasser, was einen pH-Wert von 7 hat, zu verdünnen. Das heißt, die Magensäure geht dann konzentriert auf das Essen drauf und so hast du deutlich mehr Lebensenergie. Nummer 1. Nummer 2, ich konsumiere meine erste Mahlzeit, sagte ich schon, zwischen 13 bis 14 Uhr und als allererstes ein bisschen Obst, sowas wie Birnen, Äpfel, vielleicht Kiwi und Beeren. Die Natur hat es schon so vorgesehen, dass der Urzeitmensch früher nach den Farben von ein bisschen was Grünes, ein bisschen was Gelbes, ein bisschen was Rotes kombiniert hat, damit er möglichst unterschiedliche Vitamine beisammen hat. Und erst nach 30 Minuten kannst du dann etwas anderes frühstücken. Damit meine ich jetzt nicht Nutella mit Butter und Brot, sondern vielleicht was Gesundes, sowas wie ein Salat oder ein Vollkornbrot, wenn du es möchtest. Oder ein gesundes Müsli, Hafer oder Dinkel oder ähnliches. So. Aber nach 20 bis 30 Minuten ist das Obst und die Bärchen durch und dann kannst du andere Mahlzeiten zu dir nehmen. Vielleicht noch eine dritte Sache zum Thema Gesundheit. Ach, da gibt es so viel. Da haben wir einen ganzen Kurs. Sabine Energiemaster, das ist ein Tagesseminar, wo ich da 20 Jahre lang zum Thema Gesundheit, alles, was ich weltweit von den besten Experten, nicht beim Ärzten, sondern von denjenigen, die selbst ins hohe Alter, 100 Jahre geworden sind und älter, was sie praktisch vorgelebt haben, was sie gelebt haben, getan haben. Machen wir vielleicht was zur Erholung. Also statt 2, 3, 4 Mal im Jahr sich einen Urlaub zu buchen, Empfehlung, lieber kleine Oasen der Ruhe, der Entspannung in den Alltag integrieren. Damit du immer wieder, das Universum funktioniert ja auch nach Anspannung, Entspannung, ja, Ebbe und Flut. Die Sonne geht nachts unter, morgens geht sie wieder auf. Die Blumen fallen zusammen und gehen wieder auf. Genau das Gleiche brauchen wir als Menschen. Menschen, die diese kleinen Erholungspausen meiden, die zwingen dem Körper deutlich, verlangen dem Körper deutlich mehr Energie ab. Und dadurch ist der Körper, wird dann irgendwann weniger liefern. Einfach weil er sagt, okay, dann hole ich mir die Energie auf meinen Weg. Und damit das nicht passiert, immer wieder kleine Oasen der Ruhe. Und immer wieder im Alltag spüren, ist das jetzt noch wesentlich, dass ich weiterarbeite oder macht jetzt vielleicht eine 10 Minuten oder eine Stunde Pause deutlich mehr Sinn. Genau. Und ich bin noch ein dritter oder ein vierter Tipp zusätzlich. Ich bin großer Freund von Lichtphasenwecker. Ich habe alles durchprobiert, um gut aus dem Bett zu kommen. Und so ein Gerät kostet zwischen 50 bis 150 Euro, kriegt man bei Amazon überall. Das heißt, es weckt dich auf natürliche Art und Weise innerhalb von 30 Minuten und dann am Ende kommt Vogelgezwitscher oder ein Waldgeräusch. Und wenn du so sanft in den Tag hinein startest, dann wirst du nicht plötzlich geweckt von Piep, Piep, Piep vom Handy und dann bist du nicht ganz so müde. Jeder hat schon mal erlebt, manchmal hast du länger geschlafen wie normalerweise und warst trotzdem müde, weil du in diesem Tiefschlaf geweckt worden bist. Und dieses Gerät, so ein Lichtphasenwecker, der sorgt dafür, dass du im Leichtschlaf geweckt wirst, also in dieser REM-Phase, wenn du gerade am Träumen bist. Das ist, wenn gerade jemand in der Nacht einen Traum hatte und du bist schon relativ am Morgen, also nicht mitten in der Nacht, und du hast gerade tief geträumt und du bist gerade wach, dann besser jetzt aufstehen, statt nochmal hinlegen, 40 Minuten, bevor du in die nächste Tiefschlafphase runtergleitest. Also direkt nach den Träumen aufzustehen in der Früh ist sehr, sehr gut. Jetzt fehlt uns noch Lebensbereich Beziehung, ne?
Das letzte Stück des Kuchens.
Jawohl, wunderschön. Ach Gott, da haben wir das letzte Seminar ein paar Tage gegangen. Also fein. Punkt Nummer 1, es ist alles freiwillig. Ja. Und das darf ich mir als Doppelfeuerzeichen, darf ich mir auch immer wieder sagen, es ist alles freiwillig. Das heißt, da draußen gibt es keine Perfektion, da draußen gibt es kein ungeschriebenes Gesetz, dass jemand mit dir sehr liebevoll oder dich 20.000 Mal zu umarmen hat oder 10.000 Küsse, sowas gibt es einfach nicht. Das ist immer die Illusion des Verstandes. Wir sind zusammen oder wir haben geheiratet, wir haben Nachnamen getauscht, vielleicht noch einen Ring über den Finger geschoben und jetzt musst du und ich muss, alles Blödsinn. Ich glaube nicht an eine Beziehung, die auf Verpflichtungen aufbaut, sondern auf Möglichkeiten. Und das heißt, alles darf sein. Deine Seele hat einen Plan, dein Seelenpartner hat einen Plan. Das heißt, aus diesen gemeinsamen Linien, wenn zwei Menschen zusammenkommen, ich weiß nicht, kann man das sehen? Mhm. Ja, dann ist es ja nicht was, was viele Menschen denken. Zwei kommen zusammen, daraus ergibt sich eine dritte, also eine gemeinsame Linie. Also aus zwei Linien wird eine, sondern im Gegenteil, aus zwei Linien werden drei Linien. Du, ich und die gemeinsame Partnerschaft. Und das bedeutet, keiner schuldet dir etwas. Du bist frei in deinen Entscheidungen. Dein Partner aber ist genauso frei in seinen Entscheidungen. Und wenn ich unter dieser Prämisse in eine Partnerschaft gehe, dass alles freiwillig ist, dann erkenne ich den anderen als das, was er wirklich ist, als ein Geschenk. Und fange nicht das, was die meisten Menschen tun, ihre eigenen Ängste in den anderen projizieren und den anderen zu gebrauchen, den anderen zu verbrauchen. Und machen wir uns nichts vor, wenn du ein Radio anmachst, dann sind 95 von 100 Songs, sind die ganzen Texte sind ja genauso gepolt. Ja, ich brauche deine Liebe, ohne dich bin ich nichts. Und ich nenne das ohne dich bin ich nichts Syndrom. Da sind gerade Menschen bis zum 25. Lebensjahr sehr stark davon betroffen, dass sie das Gefühl haben, wenn jemand ihnen da liebevoll zulächelt oder auf der Straße zuwinkt, dann verknallen sich die jungen Leute, weil sie total ausgehungert nach Liebe sind. Vergleichbar mit zwei Bettlern, die auf einem Jahrmarkt sind und sich gegenseitig in die Hosentaschen greifen, weil sie ausgehungert sind. Und beide haben aber nichts drin und gucken, aber hast du was für mich? Und das kann nicht funktionieren. Das heißt, eine gesunde Selbstliebe, die bekommst du nur, wenn du auf deinem Seelenweg gehst, das heißt beruflich liebst, was du tust, wenn du alleine mit dir selber zurechtkommst. Allein sein zu können, zu müssen, ist schwer. Allein sein zu können, ist schön, hat schon Tagore gesagt. Und erst, wenn ich das Gefühl habe, hey, ein Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage, allein sein, wunderschön. Wie Karl Lagerfeld sagt, allein sein ist der größte Luxus, dann bist du nicht in Gefahr, in die Abhängigkeit zu gehen von anderen, in der Sehnsucht von, da kommt jemand, der mich endlich bestätigt oder erfüllt. Ich glaube auch nicht daran, dass eine Beziehung etwas ist, dass du jemand findest, der dich vervollständigt. Ich glaube nicht daran, sondern ich glaube tatsächlich, Beziehung ist etwas, wo du deine eigene Unvollständigkeit teilen kannst. Ja, also das heißt, zwei kommen, zwei Unperfekte, und beide dürfen ihr Licht, aber auch vor allem ihr Schatten gegenseitig sich zeigen. Und der andere dann nicht sofort, oh Gott, wenn der eine jetzt das erste Mal seine Macken, seine Fehler zeigt, dann sagt, oh Gott, du bist aber voll, oh nee, das braucht, nee, komm, geh weg, ja. Sondern da mal den Schmerz auszuhalten, aber dadurch gemeinsam in die nächste Ebene, in die tiefere Ebene des Ozeans zu tauchen und nicht ständig an der Oberfläche irgendwelche, was gucken wir heute, Schatz, und wo verreisen wir hin, sondern mal wirklich die tiefe Dimension einer Beziehung einzugehen. Weil wir sind der Eisberge der Einsamkeit in einem Ozean voller Liebe. Und diese Eisberge, das sind ja unsere Egos, die immer Kontrolle haben wollen, die dominieren wollen, die Angst haben, verletzt zu werden. Doch wenn Liebe der einzige Grund ist, warum wir auf die Erde kommen, warum verhalten wir uns dann nicht so? Und die Antwort lautet, wir haben Angst, verletzt zu werden. Wir haben Angst, ausgenutzt zu werden. Wir haben Angst, eine schmerzvolle Erfahrung erneut zu machen. Und dann sind wir in der Kontrolle. Doch nochmals, Kontrolle ist das Gegenteil vom Vertrauen. Und das heißt, jeder auf deiner Reise da draußen ist im Grunde genommen, wie Shakespeare sagte, die Welt ist eine Bühne und manche Menschen sind Schauspieler. Der eine geht hinauf und wieder ab. Und manch einer spielt sein Leben lang Rollen, ja. Und genauso ist es hier auf dieser Erde im Grunde genommen. Wir kommen, wir tun uns scheinbar schmerzvolle Ereignisse hinzufügen, was in der Paralleluniversum eigentlich gar nichts so Schmerzvolles bedeutet. Wir verabreden uns genau dafür, um diese Erfahrung zu machen. Und manchmal sind wir echt kurz vorm Herzinfarkt, weil wir denken, wie kann derjenige oder wie kann sie oder er mir sowas antun? Aber auf der Seelenebene, nachdem wir uns dann wieder nach dem physischen Tod wieder im Jenseits treffen, dann klatschen die beiden Seelen ab und sagen, hey, cool, vielen Dank. Einmal hast du mich echt gehabt, du hast deine Rolle sensationell gespielt. Ich danke dir so sehr. Ich habe da echt, boah, ey, warst du hart zu mir. Und eigentlich geht es nur ums Aufwachen, ja. Und unser kleiner Verstand, der immer sein Leben lang immer nur den hier guckt und sagt, okay, wo ist denn hier der Lichtschalter? Der rafft es halt nicht und der möchte die ganze Zeit kontrollieren und dominieren. Und so ist eine Beziehung nicht möglich. Also long story short, sich selbst in der Beziehung nicht so ernst nehmen und zu begreifen, es kann jeden Moment vorbei sein. Nicht nur in der Partnerschaft, sondern auch das physische Leben kann jeden Moment vorbei sein. Und alles ist wirklich ein Geschenk. Jeden Morgen aufzustehen, zu sagen, hey, was darf ich heute geben? Weil es gibt ja drei Ebenen der Beziehung. Die eine ist die Ego-behaftete. Jeder guckt nur auf sich selbst und sagt, ich will von ihr das, ich will von ihm das. Zweite Ebene. Sie sagen, okay, ich gebe dir das, wenn du mir das gibst. Sie machen Tauschgeschäft, ja. Also dieser typische Playboy, alter Senior, 70 Jahre alt mit einer 20-jährigen brünetten Blondine mit gemachten Brüsten. Muss Liebe sein, nicht wahr? Manchmal tatsächlich gibt es auch sowas, ja, aber klares Tauschgeschäft. So, und die Ebene Nummer drei, das ist, ich gehe raus und habe mein Herz auf den Händen und sage, hey, wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir dienen? Wie kann ich dir etwas geben? Und das heißt, beide haben zwar immer wieder ihre Themen, beide haben immer wieder Konflikte im Alltag oder wo Themen sich aus der Kindheit, manchmal aus Vorleben sich zeigen, aber sie sorgen nicht dafür, dass sie ihren ganzen Schmerz auf den Partner abwälzen wie eine Lawine und sagen, Mann, was ist mit dir los? Sondern sie ziehen sich in dem Moment kurz zurück, reflektieren ihre eigenen Themen, heilen mit einem anderen Coach, mit einem Therapeuten, mit einem spirituellen Menschen und dann kommen sie wieder in die Partnerschaft, um das Beste von sich in die Beziehung einfließen zu lassen. Und falls einer von beiden mal einen schlechten Tag hat, dass der andere dann nicht denn sofort zerhackt, sondern dass da so ein Verständnis da ist, hey, da ist gerade möglicherweise ein Thema da. Und am besten beide haben das Verständnis darüber, dass da gerade ein Thema sich zeigt. Und dann kann man darüber sprechen und am nächsten Tag sagt man, okay, bei mir war gestern das Thema das XYZ. Ja. Und dann wird die Beziehung, glaube ich, sehr viel einfacher. Also long story short, nimm dich selbst nicht zu ernst, wertschätze den Augenblick, den du in deiner Partnerschaft hast und sei dir dessen bewusst, niemand, außer vielleicht den eigenen Eltern, kann dich so sehr zum Reifen bringen wie eine intime Partnerschaft mit einem anderen Menschen, wenn du dich wirklich einlässt und nicht die ganze Zeit heimlich in deiner eigenen Welt irgendwo unterwegs bist. Gibt es ja so einen Spruch von Ramdas, ein spiritueller Lehrer, Wenn du denkst, dass du spirituell erleuchtet bist, dann zieh für eine Woche bei deinen Eltern ein. Und eine Partnerschaft ist wahrscheinlich, wenn man wirklich sich eingelassen hat, ist eine dauerhafte Verbindung, wo du wirklich permanent die Knöpfe gedrückt bekommst und aber auch damit weise umzugehen. Also eine Beziehung braucht auch eine Streitkultur. Ja, lerne zu streiten, ohne den anderen zu verletzen oder das Gesicht des anderen zu verletzen oder dich selbst entwürdigen zu lassen, sondern achtsamer, liebevoller, wertschätzender.
Lieber Maxim, das war jetzt wahrscheinlich das Interview, wo ich am wenigsten Fragen gestellt habe und es total genossen habe, ganz viel zuzuhören.
Na, du hast aber auf der Seelenebene gefragt, Sabine. Unsere Seelen haben ja kommuniziert. Ich habe dich ja angeschaut.
Und ich habe aber noch eine letzte Frage tatsächlich. Okay. Du hast gesagt, du bist 36. Wie hast du das alles in dein Leben gepackt? Wenn man dir zuhört, da ist so viel Weisheit, da ist so viel Wissen. Man hat das Gefühl, du hast in dieses Leben 3 reingepackt. Wie machst du das?
Vielen Dank für deine Wertschätzung. Ich glaube, das Bewusstsein darüber, dass ich im Grunde immer gar nichts mache. Ja, am Ende bewege ich nur meinen Mund und sie lassen mir gerade, die legen mir die Sätze rein. Es ist einfach nur das Urvertrauen wahrscheinlich. Also ich habe viel gelernt in diesem Leben. Ich habe sehr, sehr viele Seminare besucht, Bücher gelesen, von den besten Quellen verbunden. Ja, Da Vinci steht nicht ohne Grund direkt über mir. Er wacht quasi, wenn du so möchtest. Und der ist das mentale Vorbild aus dem Mittelalter. Ein Mann, der im 15. Jahrhundert ein selbstfahrendes Auto konstruiert hat. Ein Prototyp von einem Fallschirm. Erst 400 Jahre später, musst du dir vorstellen, konnten die Menschen überhaupt fliegen. Der überlegt da im 15. Jahrhundert bereits, wie man sicher den zweiten Schritt wieder runterkommt. Er war so seiner Zeit voraus, dass ich mir denke, was haben wir denn heutzutage für Ausreden? Was habe ich denn heutzutage für Ausreden, wenn ich mich wirklich für diesen Beruf entscheide, Wissen, ich nenne das Erfolgswissen, zu den unterschiedlichen Lebensbereichen leicht verständlich für jedermann, jede Frau zu einem kleinen Preis in die Welt zu bringen, dass jedermann, egal wo er gerade steht, jede Frau sagt, hey, ich kann zwar nicht immer entscheiden, wie meine Reise beginnt, aber nur ich entscheide, wie meine Reise endet. Und das heißt, mit meinem Team, wundervollen Team, was ich hiermit grüße, basteln wir da wirklich Erfolgstools, das Beste von Besten, was ich weltweit gelernt habe, packen die in unsere Videokurse, in unsere Genieakademie rein, so dass jeder Mensch sich wirklich das beste Wissen, wofür ich Jahre, Jahrzehnte gebraucht habe, sofort runterziehen kann.
Apropos Videokurs, soweit ich weiß, ist in unserem Kongresspaket auch ein Videokurs. Vielleicht magst du noch ein paar Sätze dazu sagen.
Ja klar, lieben
Kerl. Was wir alle davon haben.
Das ist ein Mini-Videokurs, der hat einen Wert von 99 Euro. Und da geht es um Tools, da sind 10 konkrete Strategien, Ideen und Tools, wie es jedem Menschen gelingt, den inneren Frieden herzustellen und nicht sein Leben lang nur dem kurzfristigen Glück hinterher zu jagen. Wie gelingt es dir, in deinem Urvertrauen, in deinem Selbstvertrauen, entschlossen deinen Weg zu gehen und nicht ständig dich im Außen irgendwo zu verlieren oder von einer Ablenkung zur nächsten zu jagen. Also das heißt 10 Strategien und Tools für mehr inneren Selbstvertrauen, inneren Frieden und vor allem für diese tiefen Dimensionen des Lebens, warum du wirklich auf der Erde als Seele hier bist und auch entschlossen deinen Weg zu gehen mit deinem Herz voller Dankbarkeit und Liebe.
Ja, super. Vielen Dank, dass wir da noch mehr von dir kriegen. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Kongresspaket zu kaufen. Und vielen, vielen Dank für das tolle Interview, dass du dir Zeit genommen hast und uns so viele wertvolle, magische Impulse gegeben hast, wie wir dieses Jahr für uns ja kraftvoll gestalten können.
Liebe Sabine, Dankeschön. Und ich hatte dir vorher im Vorfeld gesagt, es gibt diese eine Studie, die vom 1. Januar bis 15. Januar weltweit mal durchgeführt worden ist. Und am 15. Januar war der Tag, an dem die Forscher festgestellt haben, dass 95 von 100 Menschen bereits ihre Neujahresvorsätze hinter sich gelassen haben. Und das ist ziemlich hart, finde ich. Und deswegen, umso kräftiger kann ich diejenigen, die gerade das Gespräch sehen und wahrnehmen, noch daran erinnern, du hast alles selbst in der Hand. Du bist der Michelangelo von deinem Gemälde. Du bist der Mozart von deinem Musikstück, was du sitzt am Klavier und komponierst dein eigenes Leben. Du bist der Salvador Dali deines Gemäldes. Du malst, du erschaffst, du ersinnst und alles ist in dir. Du bist ein kraftvolles, spirituelles Wesen mit wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig vielen Erfahrungen, Wertschätzen, Tools und Werkzeugen, Potenzialen. Und es liegt an dir, das Ganze in die Welt zu bringen, das Ganze mit der Welt zu teilen, in deine volle Kraft zu gehen. Und ich danke dir so sehr, Sabine, dass du dir diese Mühe machst. Ich weiß, was es bedeutet, so einen Kongress zu veranstalten mit so vielen tollen Referenten, so vielen tollen Kollegen, und dass du einfach dein ganzes Herz reingelegt hast, um den Menschen mit Leichtigkeit den Weg zu finden, schneller zu finden, damit sie in ihrer Größe, in ihrer Meisterschaft leben. Danke, dass du dir die Mühe machst. Dankeschön für deine wertvolle Arbeit. Danke.